Heute spreche ich über das Reizdarmsyndrom, was es ist, welche Ursachen es gibt, wie Reizdarm diagnostiziert und behandelt werden kann und was du auch selber für Möglichkeiten hast, um Reizdarm zu behandeln.
Willkommen zu Vitale Balance, dem Podcast rund um Ernährung, ganzheitliche Gesundheit und Lebensqualität. Deine Gastgeberin Irene Rosinski taucht mit dir ein in die Kraft der Nährstoffe, die ausgewogene Ernährung, in die wohltuende Wirkung von Bewegung und die Balance der Hormone, die entscheidend für dein körperliches und seelisches Wohlbefinden sind. Irene hat die Mission, in jeder Episode präventive Strategien und Tipps zu teilen. Höre die inspirierenden Geschichten von Menschen, die ihre Gesundheit auf die unterschiedlichste Art und Weise positiv und nachhaltig verändert haben. Wenn du auf der Suche nach praktischen Tipps, wissenschaftlichen Erkenntnissen oder einfach nur nach positiver Energie bist, dieser Podcast liefert die passenden Antworten.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe meines Podcasts. Heute spreche ich über ein schwieriges Thema. Das hat zum einen damit zu tun, dass es für die Betroffenen schwierig ist, darüber zu sprechen oder unangenehm ist, darüber zu sprechen. Aber es ist eben schwierig, Reizdarm zu diagnostizieren. In Deutschland gilt das Reizdarmsyndrom inzwischen als Volkskrankheit. Vielleicht kennst du jemanden, der selber an Reizdarm erkrankt ist oder du bist sogar selber betroffen. Einige meiner Kunden haben Reizdarm und auch ich kenne dieses Thema tatsächlich von mir. Gerade wenn ich in stressigen Situationen stecke, dann merke ich das besonders stark. Um mal mit ein paar Zahlen um die Ecke zu kommen, also etwa 20% sind betroffen, 70% davon sind Frauen, 30% sind Männer. Also, was ist das Reizdarmsyndrom eigentlich? Die Symptome des Reizdarmsyndroms sind für die Betroffenen, wie schon gesagt, recht unangenehm, variieren stark, also über Unterbauchschmerzen, Blähungen, Traktionen, Bauchdrücken oder Bauchkniepen, über Übelkeit, sich aufgebläht fühlen, Verstopfung und Durchfall, kommen dann aber auch noch unspezifische Symptome hinzu, wie Schlafstörungen, depressive Verstimmung bis hin zu Depressionen, Rückenschmerzen, Gelenk, Kopfschmerzen, Müdigkeit. Das erschwert natürlich auch den Alltag ungemein, weil der Bauch eben auch so empfindlich ist. Und es ist natürlich auch kein Thema, über das man gerne sprechen möchte. Auch Stress, PMS, körperliche Überlastung lösen bei vielen Frauen Beschwerden aus. Und das geht dann eben auch so weit, dass man nicht ohne weiteres mit Freunden essen gehen kann, dass man Treffen oder auch berufliche Verpflichtungen absagen muss oder sich sogar krank melden muss, weil die Beschwerden eben so stark sind. Oft kommen dann auch noch Nahrungsmittelunverträglichkeiten hinzu oder Histaminintoleranz. Und diese starken Beschwerden schränken einen natürlich auch in der eigenen Bewegungsfreiheit stark ein. In den meisten Fällen verläuft Reizdarmsyndrom chronisch. Das heißt, die Beschwerden treten also immer wieder auf, entweder in Schüben oder einfach dauerhaft. Medizinisch betrachtet sind beim Reizdarmsyndrom unter anderem die Darmbewegung, die Darmbarriere und die Empfindlichkeit der Darmnerven gestört. Das Darmmikrobiom ist nicht mehr im Gleichgewicht. Das Immunsystem reagiert über und schüttet viel entzündungsfördernde Botenstoffe aus, die den Darm eben einfach reizen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommt es dazu? Ein paar Punkte hatte ich schon ganz kurz erwähnt. Prinzipiell muss man halt sagen, die Ursachen der Erkrankung sind nicht so eindeutig. Also man kann nicht eindeutig auf eine bestimmte Sache das Reizdarmsyndrom zurückführen. Es gibt wirklich sehr viele Punkte und ich glaube, die spielen da auch alle mit rein oder haben eine unterschiedliche Gewichtung. Also es gibt zum einen natürlich die genetische Veranlagung, emotionaler Stress, psychische Belastung definitiv, vielleicht schon vorhandene Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien, mögliche Infekte wie Magen-Darm, Endometriose kann eine Rolle spielen, aber auch Autoimmunerkrankungen, die Einnahme von Antibiotika, auch die Einnahme der Antibabypille und damit verbunden eben auch ein unausgeglichener Hormonhaushalt, sprich ein zu niedriger Progesteronspiegel. Kalorienreiche oder fettreiche Ernährung, auch bestimmte Lebensmittel können reizen oder können Auslöser sein, beispielsweise Weizen oder Milchprodukte, Hülsenfrüchte. Es werden bestimmte Sachen auch einfach nicht mehr vertragen, insbesondere auch Zusatzstoffe in hochverarbeiteten Lebensmitteln können auch Auslöser sein. Also es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Substanzen, aber eben auch emotionale Faktoren, die das Reizdarmsyndrom auslösen können. Ebenso steht ein bereits überlastetes Immunsystem in Zusammenhang mit entzündlichen Darmerkrankungen und es ist ein sehr komplexes Zusammenspiel, auch hier wie bei vielen anderen Erkrankungen auch. Ne? Also einmal die Störung der Darmflora, dann eben viele entzündungsfördernde Stoffe im Darm aufgrund des ebenfalls überreizten Immunsystems, die gestörte Barrierefunktion des Darms, Stichwort Leaky Gut-Syndrom, bestimmte Umweltfaktoren, eben auch einschließlich der Ernährung. Und ein wesentlicher Punkt, der in der Diagnostik nach wie vor vernachlässigt wird, wie ich finde, ist der des aktuellen Hormonstatus. Denn ein Ungleichgewicht im Haushalt der Sexualhormone hat ebenfalls Einfluss auf das Reizdarmsyndrom. Das wird hier und da, ist das schon irgendwie bewusst in der Medizin, aber eben leider noch nicht Bestandteil der Diagnostik. Meine Kollegin Astrid Müller hat dazu auch einen ganz tollen Blogbeitrag geschrieben. Den verlinke ich dir in den Shownotes. Da kannst du gerne nachlesen. Sie steigt da tiefer in dieses Thema ein. Ich will es an der Stelle eben auf jeden Fall erwähnt haben. Und am besten geht das am Beispiel des Sexualhormons Progesteron, weil eben immer mehr Menschen Progesteronmangel haben, insbesondere Frauen, und es sind ja, wie schon gesagt, eben über 70% der Frauen von Reizdarmsyndrom betroffen, die oft in der Vergangenheit die Pille genommen haben oder noch die Pille nehmen. Die Pille unterdrückt die natürliche Progesteronproduktion und dadurch kommt es zu einem Progesteronmangel im Körper. Und fehlt dieses Progesteron, werden wir sehr krank, denn dieses Hormon wirkt regulierend auf unser Nerven- und Immunsystem, auf unsere Verdauung und eben auch auf mögliche Entzündungen. Und Progesteron ist außerdem ein natürliches Antidepressivum. Es wirkt wie eine Art Schmerzmittel und ist auch für den Schlaf ausgesprochen wichtig. Es gibt da einfach auch einen Zusammenhang zwischen Progesteronmangel und Reizdarmsyndrom, weil viele Frauen eben auch beschreiben, dass sie gerade in der Woche vor ihrer Periode, wo üblicherweise viele mit dem PMS-Syndrom zu kämpfen haben, eben auch Symptome aufweisen, wie beispielsweise Magenschleimhautentzündung, Gelenkversteifung, Schlafstörungen, Bauchbeschwerden und so weiter. Von daher ist das tatsächlich ein Punkt, wo man mal genauer hingucken könnte. Und an der Stelle könnte man beispielsweise mit der bioidentischen Hormontherapie arbeiten. Es ist tatsächlich nicht ganz einfach, das Reizdarmsyndrom überhaupt zu diagnostizieren, denn es kann nur im Ausschlussverfahren diagnostiziert werden, was dann eben oft langwierige Untersuchungen zur Folge hat. Das heißt, also wenn du selber betroffen bist, vielleicht kennst du das, damit verbunden sind viele Arztbesuche, viele Untersuchungen. Meine Kunden haben in der Vergangenheit eben auch Unverständnis seitens der MedizinerInnen erfahren. Und das sind dann natürlich solche Sachen, die die Ursachenforschung nicht gerade einfach machen. Idealerweise führt der Arzt, die Ärztin ein ausführliches Gespräch mit der Patientin und fragt Beschwerden und Krankheitsgeschichte ab, um sich erstmal so ein Gesamtbild machen zu können. Und dann erfolgt natürlich auch eine körperliche Untersuchung. Die Bauchregion wird abgetastet, um eventuell Schmerzstellen festzustellen oder auch organische Veränderungen oder Verhärtungen aufzuspüren oder auch auszuschließen. Dann werden auch noch verschiedene Bluttests durchgeführt. Der Stuhl kann untersucht werden, um da auch gegebenenfalls Infektionen oder andere Erkrankungen oder Blutungen auszuschließen. Dann gibt es innere Untersuchungen, die man machen kann, um die Diagnose zu sichern. Beispielsweise eine Darmspiegelung der Darmschleimhaut, um zum Beispiel Darmkrebs auszuschließen. Eine Ultraschalluntersuchung kann man machen. Man kann Laktosebelastungstests zum Ausschluss einer Laktoseunverträglichkeit durchführen. H2-Atemtests zum Ausschluss einer bakteriellen Fehlbesiedlung. beispielsweise um SIBO auszuschließen, Test auf Sorbit und Verträglichkeit. Und obwohl die normale Darmfunktion gestört ist, können eben dann mit diagnostischen Verfahren wie Endoskopie, Biopsien, Blutuntersuchungen eben keine strukturellen Auffälligkeiten nachgewiesen werden beim Reizdarmsyndrom. Das heißt, wenn man also sehr viele Untersuchungen schon hinter sich hat, dann ist das sozusagen eine Folge, dass man dann sagt, okay, dann wird es wahrscheinlich Reizdarmsyndrom sein. Es gibt die sogenannten ROM2-Kriterien, die auf ein Reizdarmsyndrom hindeuten. Das sind unter anderem Krämpfe, krampfhafte Bauchschmerzen, Blähung, Blähbauch, Völlegefühl oder Schleimabgang, eine Veränderung der Stuhlhäufigkeit, beispielsweise Durchfall, Verschnupfen oder beides im Wechsel. Die Dauer der Beschwerden sollten mindestens 12 Wochen innerhalb eines Jahres angehalten. Dann gibt es auch die Möglichkeit der Verbesserung der Beschwerden nach dem Stuhlgang oder eben auch Verschlimmerung der Beschwerden durch beispielsweise Stress, Angst oder Frustration. Ja, also das waren jetzt mal so eine ganze Menge Faktoren, die man für die Diagnose heranzieht, wenn man die dann hat oder vielleicht die Idee davon hat, dass man doch einen Reizdarm haben könnte, dann gestaltet sich natürlich die Behandlung des Reizdarmsyndroms sehr unterschiedlich. Das ist auch hier bei jedem Menschen einfach ganz verschieden. Also lasst sich da einfach auch gut beraten von medizinischer Seite. Guck aber auch nochmal, was es für Faktoren gibt, an denen du selber oder Stellschrauben, sage ich mal, an denen du selber drehen kannst. Wenn beispielsweise Stress das Problem auszulösen scheint, dann solltest du an der Stelle den Stressverursacher angehen und nach Möglichkeit vermeiden. Es ergibt Sinn, dass du dich nach realistischen Lösungen umsiehst und dir auch Hilfe holst. Vielen Betroffenen, gerade denen, die zu Verstopfung neigen, hilft eine regelmäßige moderate Bewegung. Das ist aber was ich generell empfehlen würde. Also, dass du dich regelmäßig bewegst, zügiges Spazieren gehen, Radfahren, Schwimmen, Yoga, Pilates. Und da reichen auch schon 3 20-minütige Einheiten in der Woche. Und dann hat auch hier die Verdauungstätigkeit wieder die Möglichkeit, sich einigermaßen zu normalisieren. Und in Bezug auf Ernährung hat sich bereits dann die sogenannte FODMAP-reduzierte Ernährungsform bewährt. Das ist eine Art Ausschlussdiät, die man mal für eine Zeit lang durchführt. Und FODMAP ist hier eine Abkürzung, und zwar für fermentierbare Lebensmittel, dann Lebensmittel, die Oligosaccharide enthalten, also Mehrfachzucker, Disaccharide, Zweifachzucker und Monosaccharide, also Einfachzucker, und Polyole, also Zuckeralkohole. Das heißt, die Betroffenen verzichten dann einige Wochen lang auf bestimmte Kohlenhydrate und Zuckerarten, eben insbesondere auf schnell verdauliche und kehrende Kohlenhydrate sowie Fruchtzucker und Zuckeralkohole und natürlich insbesondere auf Lebensmittel, die eben industriell hergestellt sind beziehungsweise die dann mit diesen Zucker ersetzt sind. Und am Ende der Diät werden dann die jeweiligen Lebensmittel wieder nach und nach eingeführt, und dann kann man sehr gut feststellen, ob man auf diese Lebensmittel reagiert und wie. Und dann kann man eben schauen, ob es Sinn ergibt, die wieder in den Speiseplan mit aufzunehmen oder ob man die dann weiter außen vor lässt. Es hat sich aber generell gezeigt, dass eine kohlenhydratarme Ernährung ganz wunderbar ist. Eine, die reich ist an gesunden Fetten, an ausreichend Eiweißen, weil es einfach wesentlich bekömmlicher ist. Und es ist auch hier so, dass es eben sehr viele Mitspieler gibt, ja, das Darmmikrobiom, den Verdauungstrakt, das Immunsystem. Und da kann ich dir einfach prinzipiell eine Entzündungsform, eine entzündungshemmende Ernährungsform empfehlen, weil das eben die Form von Ernährung ist, die dir dabei hilft, Symptome zu reduzieren und auch generell einfach Ruhe reinzubringen. Wenn du das mal probieren möchtest, weil du selber betroffen bist, dann solltest du vielleicht wissen, dass du dich darauf gut vorbereiten musst, dass du dich gut vorher informieren solltest, wie du deine Ernährung umstellen kannst. Idealerweise suchst du dir für Begleitung dabei in Form einer erfahrenen Ärztin oder Ernährungsberaterin. Ernährung allein kann die Ursache des Reizdarms aber nicht beilegen, denn bei der Behandlung des Reizdarmsyndroms gibt es eben, wie ich schon gesagt habe, sehr viele Mitspieler. Da haben wir einmal das Darmmikrobiom, dann haben wir den Hormonhaushalt und das Immunsystem und das steht eben alles auch in einer komplexen Wechselwirkung miteinander. Und neben einer Ernährungsumstellung spielt tatsächlich eben auch sportliche Betätigung eine große Rolle, auch Stressreduktion, Schlafverhalten, gesundes Schlafverhalten, aber auch beispielsweise die bioidentische Hormontherapie kann ein Baustein sein in der Behandlung von Reizdarm. Der Ansatz, eine gesunde Lebensweise und Ernährung, die uns mit ausreichend Nährstoffen versorgt, kann eben deine gesamte Gesundheit positiv beeinflussen. Und das ist einfach auch mein letzter Tipp, den ich dir hier mitgeben möchte. Also schau einfach, dass es dir insgesamt gut geht und dass du genau schaust, an welchen Stellschrauben du drehen kannst, damit du einfach insgesamt wieder zu mehr Wohlbefinden kommst, deine Symptome reduzieren kannst und es dir insgesamt einfach wieder besser geht. Ja, dann danke ich dir an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich, dass du dabei warst und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Podcast. Lass mir ein Herz da, ein Like und leite die Folge auch gerne weiter. Teile sie, wenn du denkst, jemand anders sollte sie auch hören. Dann wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Das war's für heute bei Vitale Balance. Wir hoffen, du konntest wertvolle Impulse für deine Gesundheit mitnehmen. Abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Spannende Themen und praktische Tipps warten auf dich. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bleib vital!